Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, warum mehr Tierschutz bei Tiertransporten so auf sich warten lässt und was Autofans so fasziniert an breiteren Reifen, dickeren Spoilern und mehr Sound. Aber Kontrast zum Thema Auto, damit beginnt die Sendung. Hunderte Protestierer haben sich am Nachmittag auf den Weg zum Tesla-Werk in Grünheide gemacht. Einige haben offenbar versucht, auf das Werksgelände zu kommen. Worum es geht bei diesem Protest gegen den E-Autobauer Jörg Münchenberg dazu.
Mehrere hundert Aktivisten haben heute Mittag nach einer Demonstration versucht, auf das Werksgelände von Tesla zu gelangen. Laut Polizeiangaben seien mehrere Kleingruppen unterwegs gewesen. Einige Demonstrierende konnten demnach sogar erste Wildzäune überwinden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zudem waren Wasserwerfer und ein Räumpanzer aufgefahren. Einen Sturm des Geländes konnte die Polizei aber verhindern. Allerdings wurden laut dpa mindestens eine Frau sowie drei Polizisten verletzt. Es gab mehrere Festnahmen. Am Nachmittag, so hieß es, beruhigte sich dann die Lage. Vereinzelte Störaktionen gab es laut Polizei auch auf dem Flughafen Neu-Hardenberg östlich von Berlin. Auch die Bahnstrecke zwischen Berlin und Frankfurt-Oder war zeitweise gesperrt. Hintergrund der Proteste ist die geplante Erweiterung des einzigen Tesla-Werks in Europa. Der Konzern will dazu bis zu 50 Hektar Wald roden lassen. Mehrere Umweltschutzgruppen hatten zu sogenannten Aktionstagen gegen den Autobauer aufgerufen, die gestern begonnen haben. Mit weiteren Aktionen ist am Wochenende zu rechnen. Tesla selbst hatte die Belegschaft vorab ins Homeoffice geschickt. Auch die Produktion wurde für insgesamt 4 Tage bis einschließlich Sonntag ausgesetzt.
Jörg Münchenberg zu den Aktionen gegen Tesla. In Aurich in Niedersachsen gibt es eine Sammelstelle für Tiere, Schlachttiere, die lebend von dort aus in andere EU-Staaten oder auch außerhalb der EU transportiert werden. Morgen Vormittag ist diese Tiersammelstelle der Anlaufpunkt für eine Demo eines Aktionsbündnisses, das lebend Tiertransporte stoppen will. Nach Angaben der EU-Kommission dauert mehr als ein Drittel dieser Transporte zwischen 8 und 24 Stunden, ist vergleichsweise lang. Also eine von der EU geplante Reform des Tierschutzrechts, die auch diese Transporte neu regeln würde, die zieht sich hin. Gregor Lischke erläutert, weshalb es überhaupt zu diesen Transporten kommt und was an neuen Regeln gewünscht und gefordert wird.
Ein Tiertransport läuft in der Regel so ab. Ein- oder mehrstöckiger LKW fährt auf den Hof vor. Die Ladeklappe wird langsam heruntergesenkt. Die Tiere in das Innere getrieben. Die Tür verriegelt, der Tiertransport geht auf die Reise. Innerhalb der EU werden laut Europäischem Rechnungshof jährlich rund 1,6 Milliarden Nutztiere per Tiertransport auf die Reise geschickt. Kälber, Schweine und Co. werden zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen geboren, in den Niederlanden gemästet, in Deutschland wieder geschlachtet. Auch weitere Strecken sind nicht unüblich. Für die Tiere bedeuten lange Transportwege natürlich Stress. In den LKW ist es eng und laut. Je nach Witterungsbedingungen und LKW-Ausstattung kann es stickig heiß oder klirrend kalt sein. Je länger die Tiere unterwegs sind, desto mehr Fäkalien sammeln sich an. Transporte in sogenannte Drittländer, also Länder außerhalb der EU, seien dabei besonders problematisch, kritisiert Ina Müller-Anke von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten.
Tatsache ist halt, Tiere werden über weite Strecken in LKWs und auf Schiffen transportiert, in ferne Länder wie in Ägypten, Marokko oder in die Türkei.
Wie viele Tiere aus der EU tatsächlich in Drittländer exportiert werden, darüber gibt es keine vollständigen Daten. Gerade bei solchen Transporten in Länder außerhalb der EU würden auch Kontrollinstanzen fehlen, die die Einhaltung der europäischen Tierschutzvorgaben gewährleisten, moniert Ina Müller-Anke.
Von NGOs, die vor Ort sind, schon seit Jahrzehnten, wissen wir, dass die Zustände eben alles andere als tierschutzgerecht sind.
Transporte in zum Teil weit entfernte Länder starten auch in Deutschland. Zum Beispiel in der ostfriesischen Stadt Aurich. Mehrere hundert Rinder werden von hier aus jedes Jahr in Nicht-EU-Länder exportiert. Morgen protestiert die Tierschutzorganisation Vier Pfoten in einem Aktionsbündnis vor Ort daher gegen diese Praxis. Auch um den Druck auf die Gesetzgeber zu erhöhen, solche langen Transporte generell zu verbieten.
Also was die gesetzliche Seite anbetrifft, sieht es eher schlecht aus. Also die Bundesregierung ist immer noch der Meinung, dass sie kein bundesweites Verbot dieser ultralangen Transporte in Länder außerhalb der EU erlassen kann. Wir haben aber mehrere Rechtsgutachten, die belegen, dass das rechtlich möglich ist, und fordern Cem Özdemir auf, dies zu tun. Und auf EU-Seite sieht es so aus, dass auch die Kommission im Moment in ihrem derzeitigen Entwurf zur Überarbeitung der EU-Transportverordnung ein solches Verbot nicht vorsieht.
Im Dezember hatte die EU-Kommission Vorschläge zu einer Verbesserung des Tierwohls bei Tiertransporten vorgelegt. Transporte sollen vor allem kürzer werden. Innerhalb der gesamten EU sollen Fahrten zum Schlachter nur noch maximal 9 Stunden dauern dürfen. Transporte mit einem anderen Ziel als einem Schlachthof sollen auf maximal 21 Stunden begrenzt werden. Die langen Tiertransporte in Drittstaaten sollen zwar nicht gänzlich verboten, aber die Kontrollen verschärft werden. Seitdem liegt der Ball beim EU-Parlament. Es gilt aber als höchst unwahrscheinlich, dass dieser noch vor September und in einem dann neu zusammengesetzten EU-Parlament aufgegriffen wird. Und auch aus der Branche gibt es Vorbehalte gegenüber den möglichen EU-Gesetzesänderungen in Bezug auf die Tiertransporte oder gar einem generellen Verbot von langen Tiertransporten.
Was wir als schwierig empfinden, ist, alle Transporte unter Generalverdacht zu stellen,
erklärt Nora Hammer vom BRS, dem Dachverband für die Rinder- und Schweineproduktion. So seien aus ihrer Sicht bereits die heute geltenden gesetzlichen Standards oft ausreichend.
Hier stellt sich nur die Frage der Kontrolle in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten, die doch sehr unterschiedlich ist.
Der Verband warnt daher davor, dass weitere, aus seiner Sicht zum Teil auch praxisuntaugliche Vorgaben zum Tiertransport, den Strukturwandel in der Landwirtschaft noch weiter beschleunigen könnten.
Gregor Lischka war das und Themenwechsel. Am Sonntag ist der Internationale Tag der Pflegenden. Über den will ich jetzt sprechen mit der Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
Frau Vogler, der Deutsche Pflegerat, um Sie zu erklären, das ist die Interessenvertretung der Pflegebeschäftigten in Deutschland. Was wünschen Sie sich denn vom Internationalen Tag der Pflegenden?
Also der Internationale Tag der Pflegenden ist ja eine wirklich jahrelange Tradition und gründet sich auf der auf dem Geburtstag von Florence Nightingale, der ersten wirklich auch professionell arbeitenden Kollegin, die auch wissenschaftlich gearbeitet hat. Und da setzen wir an und sagen, wir brauchen für die Pflegenden in Deutschland Professionalisierung, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, wir brauchen mehr Kompetenzen für die Pflegenden. Und in dieser Legislatur bewegt sich tatsächlich das erste Mal für die Pflegenden etwas, so dass wir ganz guter Dinge uns auf den Sonntag freuen.
Als Motto heißt es diesmal The Economic Power of Care, die wirtschaftliche Macht der Pflege. Bisschen anderer Akzent als sonst, wo Pflege ja meist als Kostenfaktor gesehen wird. Jetzt geht es um wirtschaftliche Macht oder Kraft. Wie ist das zu verstehen?
Das widerspricht sich gar nicht, denn tatsächlich geht es darum, wir können in den Ländern beobachten, in denen Pflege gut organisiert und strukturiert aufgestellt ist, dass auch die Care-Arbeit zu Hause besser organisiert und strukturiert und finanziert ist. Das bedeutet, wenn Länder Pflege institutionalisieren und zentral auch steuern durch die Pflegenden selbst, zum Beispiel durch Pflegekammern oder durch andere Institutionen, die der Staat tatsächlich mit Aufgaben betraut, dass dann auch die Care-Arbeit zu Hause einen anderen Wert bekommt. Und das wiederum hat natürlich eine Wirtschaftskraft, wenn wir zu wenig Pflege haben, zu wenig Pflege anbieten und viele zu Hause bleiben müssen, um Angehörige zu pflegen. Und das wird in der Zukunft so sein, wenn sich nichts verändert, dann geht Wirtschaftskraft in Deutschland verloren. Und das unter dem Fachkräftemangel in allen Branchen ist das natürlich eine große Gefahr, aber wir wissen, dass wir, indem wir eben, wenn wir Pflege stärken, tatsächlich auch die Wirtschaft stärken können, weil eben die Pflege besser zu Hause, aber auch in den Kliniken und in den Pflegeeinrichtungen organisiert ist.
Sie haben das eben schon angesprochen, bei der Pflege hat sich einiges getan. Bezahlung nach Tarif im Krankenhaus, bei der Pflege am Bett, da übernehmen das die Krankenkassen, das schafft den Krankenhäusern Luft. Es gibt die neuen Personalbemessungsgrenzen, also Vorgaben dafür, wie viele Pflegekräfte wo vorhanden sein müssen. Das alles soll ja auch helfen, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Kommt das denn an? Nehmen Sie das so wahr?
Naja, wir haben ja, das Gesetz ist noch gar nicht in Kraft. Von daher
bei den Bemessungsgrenzen, meinen Sie?
Bei den Bemessungsgrenzen, ne? Und das Pflegekompetenzgesetz, auf das warten wir jetzt, das soll zum Sommer kommen. Und dann braucht es natürlich immer mit ein bisschen Zeitverzug eine Wirkung. Aber dass es auf den Weg gebracht wird, ist für uns, wo wir es seit Jahren, eigentlich schon seit Jahrzehnten fordern, ein unglaublicher Gewinn. Und wir im Deutschen Pflegerat sind dran, mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort das eben auszugestalten. Also von daher ist es ein Tag des Feierns. Wie jedes Jahr eigentlich für uns.
Bleiben wir inhaltlich beim Pflegekompetenzgesetz. Ja, da will Karl Lauterbach ja vor dem Sommer sein Gesetz vorlegen. Es geht im Kern darum, den Pflegekräften mehr Kompetenz, mehr Verantwortung zu geben. Wie kann das inhaltlich aussehen? Ist das ein guter Plan?
Also es ist zum einen so, dass natürlich bestimmte pflegerische Handlungen, die wir vollführen, also wenn wir zum Beispiel Wunden versorgen oder wenn wir Inkontinenzmaterial brauchen oder wenn wir Pflegebetten verschreiben, dass wir das selbstständig tun können. Das können wir heute nicht. Da müssen wir immer mit dem Arzt zum Arzt quasi marschieren und uns einen Attest holen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch die Wirkung, dass wir zum Beispiel Pflegegrade selbstständig einstufen können, gemeinsam mit dem MD, das also nicht abgeben, sondern die Pflege sind ja vor Ort in der ambulanten Versorgung. Und hier können wir sowohl für Angehörige als auch für uns als Pflegende sehr viel Ressourcen sparen und Wege sparen. Und da gibt es so viele Beispiele, wo wir heute tatsächlich Ressourcen sparen könnten für unsere Arbeit, sodass wir in das Pflegekompetenzgesetz übrigens auch neben neuen Berufsbildern, wie zum Beispiel eine bestimmte neue Abschlüsse Schulgesundheitspflege auch, was große Erfolge zum Beispiel in Brandenburg gezeigt hat, und jetzt erstmal wieder abgeschafft wurde. Das sind alles Dinge, die dann wirklich ganz strukturiert in Deutschland sich entwickeln können.
Eins noch, es gab kürzlich eine auf den ersten Blick erstaunliche Erkenntnis in einer Studie des Sachverständigenrats Gesundheit und Pflege. Da hieß es, mit 12 Pflegekräften pro 1000 Einwohnern ist Deutschland weltweit in der Spitzengruppe, aber bei den Fachkräften pro behandelten Fall nur im unteren Drittel. Klingt jetzt beim ersten Hören sehr kompliziert, heißt aber im Ergebnis, Deutschland setzt seine Pflegekräfte ineffizient ein. Wie kann das denn sein?
Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe, ne? Dass Pflegende quasi am Patienten, dass wir am Patienten an den Pflegebedürftigen sind, aber tatsächlich nicht schlussendlich handeln können, ne? Zum Beispiel Dinge zu verschreiben, die zum Pflegehandeln gehören, wie eine Wundversorgung, wie eine Demenzversorgung, wie auch bei Diabeteserkrankten zum Beispiel eine andere Behandlung, so Aufklärungsgespräche zu führen in den Bereichen, wo wir kompetent sind. Da bedarf es, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den wir in der nächsten Zukunft vorantreiben wollen, erstmal einer einheitlichen Pflegefachassistenzausbildung und nicht auch so ein Stückwerk über die Bundesländer und tatsächlich eine einheitliche Bildungsstruktur für die Pflege. Da werden wir jetzt zum Beispiel im Mai auch ein Konzept veröffentlichen, was wir dann gerne diskutieren wollen mit der Politik.
Christine Vogler war das, die Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Danke Ihnen fürs Gespräch. Schönen Tag.
Vielen Dank Ihnen auch.
Während politisch viel über den nahenden Abschied vom Verbrennungsmotor gesprochen wird und diskutiert wird, woran es alles fehlt, um die E-Mobilität zu größerem Raum zu verhelfen, wozu es unter Klimagesichtspunkten ja auch nicht wirklich eine Alternative gibt. Neben all dem existiert auch eine ganz andere Autowelt. Eine, in der extra große Spoiler oder extra breite Reifen oder extra auffällige Felgen eine große Rolle spielen. In einer fernen Zukunft könnte das vielleicht auch alles am E-Auto wichtig werden, aber noch fehlt dem E-Auto ja eine wichtige Zutat, der Sound. Was es damit auf sich hat, hören Sie gleich. Thomas Wagner meldet sich von einer Tuning-Messe im Südwesten.
Manche mögen es eher knarrig brummelig. Manche aber auch so richtig laut. Schließlich hat man ja einiges investiert in so ein getuntes Auto. Nicht nur Geld.
Ich habe jetzt hier in diesem Wagen, der jetzt hier steht, 3000 Arbeitsstunden investiert in den letzten 3 Jahren, um quasi dieses Ergebnis zu präsentieren.
Sagt Martin Kerfin aus dem brandenburgischen Wittstock, der mit seinem getunten Opel Kadett aus den 80er Jahren zur Messe Tuning World Bodensee nach Friedrichshafen gekommen ist. Breitere Felgen, Luftfahrwerk, alles sorgsam restauriert.
Der Kick ist halt irgendwas Individuelle zu bauen.
Der Antrieb dahinter ist genau wie in der Mode. Man möchte sein eigenes Outfit schaffen. Und halt nicht als Kleidung, sondern als mein Auto oder ihr Auto.
Betont Harald Schmidtke vom Verband der Automobiltuner. Autotuning, das ist demnach etwas für Individualisten und die sind bereit, dafür nicht nur tausende Arbeitsstunden, sondern auch viel Geld zu investieren.
Das kann bis 1000 Euro sein, aber es ist auch eine relativ hohe Prozentzahl, die durchaus auch 8.000 bis 10.000 Euro an Veränderungen in ihr Fahrzeug investieren.
Und so prognostiziert der Verband in 2024 für, wie es in einer Mitteilung heißt, sportliches Autozubehör einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro. Zieht man davon die Tuning-Accessoires ab, die die Fahrzeughersteller selbst auf den Markt bringen, bleiben bei den von den Herstellern unabhängigen Anbietern noch 800 Millionen Euro hängen. Tendenz: seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dem in der Folge gedämpften Konsumklima leicht sinkend. Laut einer Verbandsumfrage glauben aber 6 von 10 Tuning-Unternehmen an eine Trendumkehr und an ein leichtes Wachstum in diesem Jahr. Kunststück gibt es doch so gut wie nichts auf 4 Rädern, was sich nicht tunen lässt.
Das sind unsere Rasenmäher halt, die wir haben, ne? Unsere Rasenmäher-Bulldogs. Getunte Rasenmäher-Bulldogs, genau, richtig. Also die machen wir just for fun und damit fahren wir halt Rasenmäher, ne? Turbolader. Vielleicht Stollenreifen auch besser da drauf.
Ich bin jetzt Aussteller in der StyleMile und präsentiere meinen Trabant 601. Also ich habe den jetzt 24 Jahre lang verfeinert, karosseriemäßig verbreitert, tiefer gelegt, andere Felgen mit viel Carbon.
Die Beispiele zeigen, es geht nicht immer nur um lautes Brumm-Brumm und viel PS unter der Haube.
Ich würde mal sagen, in der Gesamtsumme wird es Leistungssteigerungen im Bereich für 10-15% liegen.
Die Hitparade des Autotunings werde, so Verbandssprecher Harald Schmidtke, von ganz anderen Veränderungen angeführt.
Es sind Leichtmetallräder, es sind Fahrwerkstechnik, also Fahrwerke, Spurverbreitung etc. und Sportausprüfanlagen.
Alles genehmigt, alles legal, betont der Verband. Aber
eine Verkehrskontrolle. Ja, einmal bitte der Führerschein und der Fahrzeugschein.
Ja. Polizeikontrollen am ersten Tag der Tuningmesse am Bodensee. Von 115 getunten Fahrzeugen, die überprüft werden, haben die Beamten 48 beanstandet, also fast jedes zweite. In 16 Fällen wurde sogar die Weiterfahrt untersagt, die Schattenseite der Branche. Denn neben den Herstellern von genehmigten Tuningzubehör etablieren sich zunehmend Anbieter von illegalem Zubehör, stellt der zuständige Polizeichef Uwe Stürmer fest.
Heute werden mit spezieller Softwaretechnik wird die Abgasklappe außer Betrieb gesetzt. Das heißt, wenn Sie normal in eine Kontrolle reinfahren, hören Sie nichts. Und dann drückt man auf ein paar Schalter und dann wird plötzlich die Dezibelzahl deutlich stärker. Und das führt natürlich zu enormen Lärmbelästigungen. Und das sind bewusst in Kauf genommene Verstöße. Das passiert nicht zufällig, sondern das wird geplant, eingebaut und in Kauf genommen, dass man gegen Recht und Gesetz verstößt.
Autotuning auch über die Grenzen der Straßenverkehrsordnung hinaus. Thomas Wagner war das. Und ein bisschen bleiben wir in einer ökonomischen Parallelwelt mit einem Blick auf die Gaming-Branche, die Spiele und Spieleentwickler am PC, die eine weitaus umsatzstärkere Branche bilden, als man zunächst glauben würde. Melanie Böff berichtet.
40 Millionen US-Dollar Gesamtpreisgeld, das ging beim bislang höchst dotierten E-Sports-Turnier der Welt an die besten Gamer. Weltweit ist Zocken ein Milliardenmarkt. Der Umsatz mit Spielen, Hardware und Services in Deutschland lag zuletzt auch bei rund 10 Milliarden Euro, zeigen Zahlen des Branchenverbandes Game. Deutschland ist der größte Computerspielmarkt Europas, allerdings international eher unwichtig. Auch auf dem heimischen Markt dominieren internationale Hersteller. Weniger als 5% des deutschlandweiten Umsatzes mit Computerspielen gehen an deutsche Entwickler.
Ja, wir haben eine Spielebranche, eine Gaming-Welt, sage ich mal. Da gibt es so ein Cluster Berlin, Hamburg und auch in München. Aber wir sind sehr mittelständisch geprägt.
Sagt Analyst Mirko Meyer von der Landesbank Baden-Württemberg, der sich viel mit der Branche und künstlicher Intelligenz auseinandersetzt.
Microsoft ist einer der größten Player im Gaming-Markt, hat natürlich auch die KI-Fantasie, sage ich mal. Und dann gibt es noch andere Player wie Tencent in China, sehr stark mit mobilen Spielen.
USA, China, Großbritannien und Kanada sind Giganten im Vergleich zu Deutschland. Die deutsche Games-Branche befürchtet, dass sie wegen mangelnder staatlicher Hilfe noch weiter zurückfalle, international. Die Fördersituation könnte in der Tat verbessert werden, sagt Meyer.
Das ist für die kleinen Unternehmen, die eine tolle Spielidee haben, gehen halt ein hohes Risiko ein, ob das Spiel dann auch was wird oder ob das floppt. Und das muss man schon ein bisschen unterstützen, finde ich.
Das Wirtschaftsministerium will sich allerdings aus der Förderung von relativ kleinen Computerspielentwicklungen zurückziehen. Auch der Unterstützungstopf des Bundes für die Branche ist inzwischen kleiner ausgefallen. Polen und Kanada etwa fördern ihre Gaming-Industrie deutlich stärker. Und Videospiele sind schon lange nicht mehr nur Freizeitvergnügen. Lutz Anderi ist Experte für die Gaming-Industrie und lehrt Wirtschaftsinformatik an der Frankfurt University of Applied Science. Er sagt, Gaming wirke wie ein Indikator auf andere Branchen.
Was Sie heute in der Games-Branche sehen, sehen Sie morgen in anderen Branchen in der konkreten Anwendung. Chirurgen werden heute mit Virtual und Augmented Reality trainiert.
Anderi ist überzeugt, Unternehmen kommen an der Gaming-Industrie nicht mehr vorbei. Jüngere Zielgruppen erreiche man heute nicht mehr über den klassischen Handel oder E-Commerce. Eine Entwicklung sind Spiele, die man erst einmal kostenlos runterladen kann.
Die Monetarisierung, das heißt der wirtschaftliche Erfolg, wird dann durch den Verkauf von sogenannten In-Game-Items realisiert.
Das heißt, will man konkurrenzfähig sein, muss man bei vielen Spielen echtes Geld in die Hand nehmen, um sich bessere Ausrüstung oder bessere Spieler zu kaufen. Und häufig geht das über eine virtuelle Schatzkiste. Ein Klick, bezahlen und die Box öffnet sich. Erst dann weiß man, wofür man sein Geld ausgegeben hat.
Wann trifft der Käufer oder der Gamer eine Entscheidung für ein Produkt und was passiert bei dem Kaufentscheidungsprozess? Und das lässt sich auf den Handel übertragen.
Die Gaming-Branche gehörte während Corona zu den Krisengewinnern. Inzwischen sind die Verkaufszahlen aber etwas zurückgegangen. Auch bei Spiele, PCs und Laptops gab es teils deutliche Rückgänge. Investoren halten sich öfters zurück. Einige Entwicklerstudios haben bereits dicht gemacht. Neue Spiele zu entwickeln braucht Personal, Geld und Zeit. Fans befürchten, dass deshalb in der nächsten Zeit große Blockbuster im Gaming-Bereich ausbleiben könnten.
Melanie Böff war das. Und damit zum Börsenberichterstatter zu Jan Plate und der Feststellung, dass auch Börsianerinnen und Börsianer Brückentage mögen. Und das heißt, es war nicht viel los an der Börse heute, aber zugleich geht's direkt in Richtung 19.000 Punkte beim DAX.
Also ja, es ist ja eben heute Brückentag nach dem gestrigen Feiertag, an dem auch gehandelt wurde. Aber die Umsätze sind eben eher dünn und können schon wenige Orders da einen Kurs oder auch den DAX bewegen. Und von daher, auch wenn der DAX heute ein neues Rekordhoch erreicht hat bei 18.846 Punkten und auch wenn der DAX aktuell knapp ein halbes Prozent zulegt auf 18.765 Punkte und auch wenn das ein Wochenplus von bisher gut 4% bedeutet, sind Händler gespannt, ob das dann nächste Woche hält, wenn wieder alle nach diesen Feiertagen zurück sind.
Welche Aktien waren denn heute auffällig? Zalando gehört dazu.
Ja, der Online-Modehändler Zalando aus dem DAX hat diese Woche Geschäftszahlen vorgelegt, die schon ganz gut angekommen waren. Jetzt gibt es einen positiven Analystenkommentar und da wird die Kostendisziplin und die geplante Strategie gelobt. Die Zalando-Aktien im DAX verteuern sich um fast 3%.
In der kommenden Woche gibt es weitere Quartalszahlen, diesmal von 12 DAX-Konzernen. Interessant dabei ist vielleicht vor allem Bayer. Dort wird offenbar über ein recht umstrittenes Verfahren nachgedacht, um die Tausenden an Glyphosat-Klagen loszuwerden.
Dieses Verfahren nennt sich Texas Two-Step TTS und gilt als umstritten und risikoreich, wie das Handelsblatt zum Beispiel auch berichtet. Derzeit hat der US-Pharmahersteller Johnson & Johnson gerade den dritten und entscheidenden Vorstoß in seinem TTS-Verfahren eingeleitet, um zum Beispiel zehntausende Klagen wegen möglicher Gesundheitsschäden durch ein früher verkauftes Babypuder loszuwerden. Das könnte dann die Blaupause für Bayer liefern. Bei diesem TTS, da verlagern US-Unternehmen alle Ansprüche von Klägern als Schulden in eine neu gegründete Tochtergesellschaft, die kein Vermögen besitzt, weswegen dafür dann umgehend Insolvenz beantragt werden kann. Das in Texas mögliche Verfahren ist eigentlich natürlich für Unternehmen in tatsächlichen Existenznöten gedacht. Juristen kritisieren dieses TTS deswegen auch, aber bei Bayer scheint es in der Diskussion zu sein, eben in Sachen Glyphosat-Klagen. Bayer könnte mit diesem TTS-Verfahren auch Zeit gewinnen und Klägeanwälte unter Druck setzen. Die Aktien von Bayer im DAX im Moment mit einem Plus von 1%.
Und auch sonst gibt es ja einiges an interessanten Wirtschaftsthemen in der kommenden Woche.
Besonders interessant werden da wieder US-Inflationsdaten, gerade weil ja spekuliert wird, wann die US-Notenbank vielleicht die Zinsen senkt. Die 5 Wirtschaftsweisen, die stellen dann mit dem Frühjahrsgutachten auch noch ihre neuen Konjunkturprognosen für Deutschland vor.
Wie sieht's aus beim Euro jetzt vor dem Wochenende?
Der Euro steht bei $1.0763. Dann die festverzinslichen Wertpapiere, die deutschen Anleihen, waren heute gefragt. Die Durchschnitt durchschnittliche Rendite bei 2,52% und der Goldpreis nähert sich wieder seinem Rekordhoch von rund 2.430 Dollar. Der Goldpreis klettert auf 2.363 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.